Herzlich willkommen zu Die Woche, der Pfefferminzia-Podcast für Versicherungshelden. Mein Name ist Karin Schmidt.
Und ich bin Andreas Harms. Hallo.
Jede Woche gibt es hier von der Redaktion was auf die Ohren.
Hier kommen die wichtigsten Themen der Woche, die unsere Branche und uns bewegt haben.
Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Folge 222 unseres Podcasts. Heute ist Freitag, der 18. April 2025 und diese Themen haben wir heute für Sie.
Im Schmalltalk gehen wir auf die sogenannte Frühstartrente ein, die die angehende neue Koalition in der neuen Legislaturperiode tatsächlich starten will.
Mit Steven Voss, Chef des InsurTechs Neo Digital, sprechen wir über InsurTechs, die ausbleibende Disruption und woran man nicht so stabile Kandidaten erkennt.
Und in den News der Woche macht die Finanzaufsicht BaFin den Versicherern ordentlich Druck in Sachen Schnelligkeit in der Schadenbearbeitung. Nicht viele Deutsche sind cyberversichert. Nachhaltigkeit ist in der Geldanlage ein Thema. Und Wohnungseinbrüche kosten die deutschen Versicherer rund 350 Millionen Euro. Aber erst aus der Redaktion.
Haben wir wieder eine Runde Schmalltalk für Sie.
Oh ja.
Schönen guten Tag.
Schönen guten Tag. Herzlich willkommen.
Wir befassen uns mit dem Koalitionsvertrag mal wieder. Und zwar geht es ja darum, dass die Unionsparteien, das ist eine Idee der Union, Kindern eine Frühstartrente ermöglichen will. Das heißt, die Kinder bekommen einen bestimmten Betrag und den sollen sie dann dafür nutzen, in Aktien zu investieren. Richtig, Scholle? Habe ich das richtig wiedergegeben?
Das hast du ganz fein gemacht, mein Schmidilein.
Schön.
Ja.
Und dich hat es da natürlich direkt wieder gejuckt und du wolltest Excel bemühen und wolltest mal rechnen, wie sich das eigentlich auswirkt und wie viel da eigentlich bei rumkommt.
Ja.
Und das hast du getan.
Ja, an mir ist ja wieder so ein kleiner Mathematiker verloren gegangen.
Ja, Scholle und seine Excel-Tabellen.
Ich und meine Excel-Tabellen. Ich liebe es wirklich und ich mag auch so, wie heißt der, Exponentialkurven und sowas alles. Und jetzt muss man erstmal sagen, das riecht auch schon wieder ganz, ganz krass nach Würfelbecher, denn diese monatlich 10 Euro soll es erst ab dem 6. Lebensjahr geben. Warum zur Hölle auch immer? Ich weiß es nicht, Leute.
Na, mit Schulstart dann wahrscheinlich. Und vielleicht soll das ja dann auch Thema in der Schule werden. Schulfach Finanzen. Ich sehe hier die Potenziale.
Ja, oh. Das, ja, ja, Schmidt.
Schön also, wär's.
Nee, eigentlich totaler Quatsch. Es ergibt einfach keinen Sinn. Also, eigentlich sollte es wie Kindergeld von Anfang an geben. Aber geschenkt. Also, genau. Ich habe dann mal Excel angeschmissen. Und habe erstmal ausgerechnet, okay, das geht mit dem Taschenrechner. Es sind insgesamt 1440 Euro, die der Staat da springen lässt. Das ist nicht die Welt. Schon klar.
Bis zu welchem Alter soll es sein?
Bis 18.
18?
Bis okay. 18. Von 6 bis 18 sind dann also sozusagen 12 Jahre mal 12 Monate. Sind 144 und noch eine 0 dran und dann haben wir es. Aber was kann man denn damit eigentlich machen? Denn ich finde den Gedanken halt wirklich schön. Denn dann muss man mit 6 Jahren... Und ich muss einfach mal sagen, in meinem Dunstkreis haben ganz viele Kinder mit 6 Jahren immer noch keine Geldanlagen, weil die Eltern sich einfach nicht drum kümmern. Mhm. Insofern ist es einfach eine sehr, sehr schöne Inspiration, dass auch die Eltern mal in die Puschen kommen und wirklich mal was machen.
Okay, ja.
Mein Kind hat übrigens mit 3 Monaten ein Depot. Aber egal.
Vorbildlich.
Ja.
Ne? Und beide Kinder, hoffe ich, beide.
Beide, ja klar, logisch.
Sonst gibt's Zoff.
Genau, die können das dann, oh, das gibt Rosenkriege oder das, wie das heißt.
Nee. Ja, ja, tatsächlich, und zu Recht.
Nee, gleiches Recht für alle. Also es ist einfach eine tolle Inspiration, da überhaupt mal was zu machen. Und wie viel kommt raus? Ich habe dann also ein Modell und damals im Studium haben wir immer gehabt, wenn man ein Modell erstellt, muss man Parameter fixieren. Ja. Und in dem Fall sind die Parameter, klinge ich jetzt eigentlich wie ein Wissenschaftler, Schmidt?
Du klingst ein bisschen wie so ein Mathe-Prof, ja.
Wie so ein Mathe-Prof. Ist mir jetzt auch glatt ein bisschen unangenehm.
Was sind denn die Annahmen?
Ja,
genau,
die Annahmen. Wir nehmen an. Also nehmen wir an, dass die langfristige Rendite linear 7% beträgt. Und zwar vor Inflation, also nominale Rendite. Das ist so ungefähr das, was man am Aktienmarkt tatsächlich immer noch erwarten kann. Dann habe ich später noch die Inflation ins Rennen gehievt. Die setze ich einmal mit 2% an, das ist das EZB-Ziel, und einmal mit 3%, falls es ein bisschen aus dem Ruder läuft. Mhm. Kassensturz ist mit 67 Jahren. Das heißt, da habe ich erstmal optimistischerweise gehe ich mal davon aus,
dass das Renteneintrittsalter wird so bleiben,
dass das nicht steigt. wir sind jetzt also im Bereich der Fiktion angekommen.
Mutige Annahme.
Ja, mutig. Und wir hauen die 10 Euro also rein. Und verzinsen sie kräftig mit diesen 7%. Natürlich wissen wir, dass die Aktienmärkte schwanken und das ist klar, aber ich muss es ja irgendwie rechnen. So, dann haben wir also zum 67. Geburtstag, wenn wir die 1440 reinhauen, haben wir 60.800 Euro. Mhm. Nur durch die magische Wirkung des Zinseszinseffekts.
Schön.
Toll, ne?
Herrlich.
Einfach so.
Toll.
So, und jetzt lasse ich mal wieder ein bisschen Luft aus der Blase. Wenn man 2% Inflation ansetzt, nur 2% Inflation, dann liegt die Kaufkraft dieser 61.000 Euro bei heutigen 17.500.
Oh Mann.
Scheiße, ne?
Das ist ja nix mehr.
Liegt die Inflation sogar bei 3%, sind wir unter 10.000.
Na supi.
Sind wir bei 9.700. Heutige Kaufkraft. Mhm, ist natürlich auch Geld und es ist geschenkt.
Ja, da sieht man nur mal wieder, wie wichtig es ist, Inflation mitzuberechnen, ne?
Oh ja, richtig. Und das kann man dann natürlich verrenten und das habe ich dann auch spaßeshalber immer gemacht. Also nominal bei einem Rentenfaktor 25, den nehme ich jetzt einfach mal nur, sind es 152 Euro nominal. Mhm. So, bei 2% Inflation sind es 44 Euro Rente, aber lebenslang immerhin. Und bei 3% Inflation sind es 24 Euro Rente in heutiger Kaufkraft. Wie viel Döner kriegt man dafür, Schmidt? Ich glaube 3 oder so, ne?
3, ne? Drei inzwischen. Ja, 8 Euro so pro Döner inzwischen, ja.
Genau.
Ja.
Wie gesagt, heutige Kaufkraft sind also 3 Döner pro Monat, die uns... Oder 2 Kisten Bier, die uns der Staat schenkt. So, und dann lief das aber, und das sind alles sehr, sehr hübsche Zahlen, und dann lief das alles auch mal bei LinkedIn,
ja,
wo ich ja tatsächlich auch immer mal so ein bisschen unterwegs bin.
Da hast du schön gepostet, genau.
Habe ich gepostet. Und
dann trudelte der ein oder andere Kommentar rein.
Oh ja, und auch Norman Wirth hat gepostet vom AfW.
Schönen Gruß.
Schönen Gruß an Norman und vielen Dank auch dafür, für die Ehre. Und es kamen einfach ein paar tolle Ideen. Dann meinte einer zum Beispiel, ja, dann kann man doch, richtig Spaß macht es, wenn man gleich auch das Kindergeld reinhaut. 250 Euro im Monat. Und Schmidt, warte mal, das habe ich jetzt auch ausgerechnet.
Oh.
Ja. Also, jetzt geht's los. Und jetzt werden die Zahlen richtig geil. Wer 20 Jahre lang, also sagen wir jetzt mal, ne, Ausbildung, vielleicht Abi gemacht oder eine Ausbildung, Studium, tralala. Sagen wir mal 20 Jahre lang, 250 Euro Kindergeld. Mhm. Reinhaut, investiert und plus ab dem 6. Lebensjahr bis 18 nochmal die 10 Euro obendrauf, also dann 260.
Ja.
Hat mit 67 Jahren bei 7% Rendite, Schmidt, jetzt darfst du raten.
Nein.
Nein. Okay, wärst du auch nicht drauf gekommen, 3,1 Millionen Euro.
Krass.
Kein Witz.
Gut, das klingt doch schon deutlich schöner, ja.
Ja, ist auch gleich mal eine Annahme und jetzt... können Sie jetzt hier nicht sehen an den Radiogeräten. Ich hole jetzt mal meinen Taschenrechner raus. 250 mal 12 mal 20 sind 60.000 Euro Kindergeld, die dann da reingehen. Mhm. Über die 20 Jahre. So, und dann haben wir 3,1 Millionen Euro. Natürlich auch wieder nominal. Inflation habe ich jetzt nicht abgezogen. Mhm. Aber es ist einfach eine Idee. Jetzt muss man allerdings auch sagen, wer sich mit dem echten Leben so ein bisschen auskennt, und das dürften die meisten, der weiß, dass sehr, sehr viele Eltern in Deutschland das nicht können, weil sie das Kindergeld brauchen.
Genau, die brauchen das, ja, ja, um Löcher zu stopfen.
Um ihr Kind auch mal ins Schwimmbad zu schicken, ja, um Löcher zu stopfen, damit das Kind auch eine Hose kriegt. Denn dafür ist es ja eigentlich auch da.
Genau.
Ne, aber das ist natürlich der fade Beigeschmack in diesem Land. Mhm. Es gab auch Kontra, es gab auch Kritik, ohne jetzt zu viel dann zu erzählen, aber einer sagte eben auch, Mann, da wird jetzt nochmal ein neues Modell rausgeholt. Mhm. Meine Güte, für 10 Euro im Monat noch ein neuer Vertrag und so weiter. Und da muss ich sagen, ja, da hat er definitiv einen Punkt gelandet. Das ist einfach so, man kann wirklich gar nicht an alles denken. Ne?
Ja, ja.
Und dann sind wir tatsächlich auf den Trichter gekommen. Man könnte das ja mit dem tatsächlich geplanten Altersvorsorgedepot, ne, was ja dann ne, die Ampel letztes Jahr noch so verkackt hatte dann, dass man das zusammenfasst.
Stimmt, das wäre natürlich ein bisschen eleganter dann, ja.
Ja. Ne, mit 18 hat jedes Kind dann schon so ein Depot. Mhm. Und dann könnte man da gleich auch noch Riester reinfließen lassen plus Riester-Förderung und kann das gleich weiter benutzen. Fände ich eigentlich sehr hübsch.
Aber ob der Staat auch so elegant denkt, ich befürchte nein.
Nein, lieber Papa Staat, wenn du das hier hörst.
Lieber Friedrich Merz.
Lieber Friedrich Merz, wir hätten da mal einen Wunsch.
Wir hätten da mal eine Idee, ja.
Genau.
Und wie gesagt, dann auch gleich schön mit dem 6. Lebensjahr auch ein Schulfach Finanzen. Das wäre doch toll.
Oh, das wäre ein Träumchen.
Dann kommen wir vielleicht tatsächlich mal irgendwo hin hier. Ja.
Ja. Ja. Und einfach mal.
Aber
und,
nun.
Ja, und Schmiddo, den ganzen Kram einfach auch mal entrümpeln. Ne? Also, ja. Ich fand den Gedanken auch sehr charmant hier vom IVFP, dass man Riester und Rürup einfach zusammenschmeißt und sagt: lieber deutscher Sparer, du kannst hier vorsorgen, du hast ein einheitliches Produkt und dann wirst du sehen, ob die Steuerersparnis oder der direkte Zuschuss besser für dich sind. Das heißt, es wird automatisch, die Großverdiener werden automatisch gefördert wie Rürup und die Kleinverdiener werden automatisch gefördert wie bei Riester. Und ohne diesen unsäglichen Eigenanteil, den kann einfach nicht jeder bezahlen.
Ja, stimmt schon.
Ne?
Ja. Was würden Sie sich denn, liebe Hörerinnen und Hörer, denn mal so wünschen in Sachen Altersvorsorgeförderung?
Oh ja, genau. Wunschzettel.
Schreiben Sie uns doch Ihre Ideen mal. Mit Annahmen und Co. Ihre Modellrechnung bitte an.
Richtig.
redaktion@pfefferminzia.de.
Genau. Und Friedrich Merz, Lars Klingbeil, wenn Sie beide das jetzt gerade hören da in Berlin.
Natürlich.
Schönen ganz Gruß. Sicher. Die hören uns ganz bestimmt. Wir haben da so eine tolle E-Mail-Adresse. Die hast du hast sie gerade schon gesagt, oder?
Die habe ich gerade schon gesagt. Morgen, Herr Preil.
Oh, zuhören würde helfen. Also die E-Mail-Adresse, die meine charmante Chefin Karin Schmidt gerade gesagt hat. Da bitte hin.
Genau. Mhm. Ja, wir freuen uns auf Post, wie immer.
Genau.
So, aber dann machen wir jetzt erstmal weiter im Text.
Jetzt werden die Zahlen wieder kleiner. Tschüss.
Im Gespräch.
Was wurde noch groß getönt vor einigen Jahren? Jetzt kommen die Insurtechs und krempeln den deutschen Versicherungsmarkt aber mal so richtig um. Kein Stein wird auf dem anderen bleiben, meinten viele junge Digitalversicherer. Es kam anders. Erfüllt davon hat sich nämlich ziemlich wenig. Ein paar Insurtechs haben ihr Geschäft wieder aufgegeben. Andere wie Element Insurance sind pleite gegangen. Und einige andere haben sich behaupten können. Zu letzteren gehört der Anbieter NeoDigital. Mit Gründer und Vorstand Steven Voss spreche ich nun darüber, warum die Disruption nun doch nicht stattgefunden hat, welche Fehler die Insurtechs denn gemacht haben und wie man eigentlich Pleitekandidaten erkennt. Hallo Herr Voss und ganz herzlich willkommen bei uns im Podcast. Schön, dass Sie da sind.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich schon auf das Gespräch.
Ja, wir haben heute nämlich ein spannendes Thema und zwar geht es ja um Insurtechs, haben wir uns heute mal vorgenommen. Da gab es vor ein paar Jahren ja mal einen richtigen Hype drum und die etablierte Versicherungsbranche schaute so ein bisschen, ja, sag ich mal, ängstlich drauf, weil es ja durchaus Ideen gab, dass es jetzt vielleicht die Insurtechs kommen und das Geschäftsmodell komplett verändern von Versicherungen. Nun kam es so, aber eher nicht. Denn viele Insurtechs sind ja dann doch eher wieder vom Markt verschwunden. Oder wenn man jetzt sich jetzt zum Beispiel die Element anschaut, sind pleite gegangen. Woran liegt es denn, dass das dann nun doch nicht so diesen disruptiven, wir ändern alles, Charakter hatte, den man so vorhergesagt hat. Was glauben Sie?
Naja, da gibt es viele Gründe, aber fangen wir mal vorne an, warum die Insurtechs an den Markt gekommen sind. Wir haben ja schon damals gesehen, dass es ja im Markt sicherlich noch mal viel Raum für Entwicklung gab. Also es ging ja vor 7, 8, 9, 10 Jahren auch darum, zu digitalisieren, zu automatisieren. Und da sind natürlich clevere Menschen mit neuen Ideen, auch mit neuen Konzepten an den Markt gestartet. Und wie das aber so manchmal so ist, allein die gute Idee, die bringt es dann nicht, sondern man muss auch Resilienz haben, Durchhaltevermögen, eine Fehlertoleranz haben und auch mal sich selber hinterfragen. Und das macht das natürlich alles ganz, ganz schwierig. Und man darf vor allem eines nicht vergessen, wir sind weltweit einer der am gesättigsten Märkte für Versicherungen. Es gibt ja über 500 Versicherungsunternehmen, jetzt mal die Lebensversicherung, Krankenversicherer mit einbezogen. Und allein in dem Bereich, in dem wir uns bewegen, also NeoDigital als Sach- und Autoversicherer im deutschen Markt, da alleine gibt es ja auch über 200 Gesellschaften. Also es ist auch so, dass natürlich auch eine gewisse Konkurrenz am Markt vorhanden ist. Und Natürlich hat das neue Insurtech den Vorteil, schneller, effizienter, digitaler zu sein. Aber die etablierten Unternehmen haben eben auch einen Vorteil. Die haben schon alles gesehen und die haben vor allem einen Kundenbestand. Und dagegen anzugehen, ist natürlich schon eine Herausforderung, die das eine oder andere Insurtech so eben nicht geschafft hat.
Gab es denn auch Fehler, die die digitalen Versicherer gemacht haben?
Ja, mit Sicherheit. Also, und das kann ich auch so selbstbewusst sagen, weil auch wir haben Fehler gemacht.
Okay.
Und es geht ja auch nicht darum, keine Fehler zu machen. Also wer keine Fehler macht, das würde ich mal ganz stark hinterfragen. Sondern es geht darum, wie gehe ich mit den Fehlern um und was lerne ich daraus? Und Fehler, die am Markt gemacht wurden, ich fange mal mit unseren Fehlern an, ist tatsächlich zu denken, wenn man ein überlegenes digitales Produktmodell hat und alles digital dem Makler zur Verfügung stellt, dass der natürlich komplett überzeugt ist und sofort alles beendet, was er bislang gemacht hat und nur noch die Produkte einer Neo Digital kauft. Das ist die Theorie. Die Praxis ist eben, dass der Berater, der Vermittler, der Makler, wie wir Menschen eben auch in Gewohnheiten lebt und auch Erfahrungen gemacht hat. Und Erfahrung spielt gerade in diesem Vertrauensbereich Versicherung eine ganz, ganz große Rolle. Und da werden eben auch nach wie vor Produkte ausgewählt, die vielleicht nicht ganz so gut, nicht ganz so performant sind, aber mit dem der Vermittler, Makler oder auch der Kunde eben gute Erfahrungen gemacht hat. Und dagegen anzugehen, das ist eine Herausforderung. Und den Fehler haben wir gemacht, haben den aber auch relativ schnell auch korrigiert und gesagt, okay, es dauert in bestimmten Vertriebsformen einfach länger zu überzeugen, weil man muss den Partnern Gelegenheit geben, mit einem Erfahrungen zu machen. Das ist also ein langwieriger Prozess. Wo es natürlich etwas einfacher ist, ist auf Plattformen, wo es nach Preis-Leistung geht. Da geht es dann ein bisschen schneller, weil da meistens der Kunde direkt auswählt und sagt, okay, ich nehme Preis-Leistung. Also es ist jetzt einfach nur mal, um zu zeigen, dass auch wir gemerkt haben, okay, so allein das überlegene Modell funktioniert nicht. Ich muss mich auch entsprechend anpassen. Ich muss auch antizipieren, dass es auf der einen Vertriebsschiene etwas langsamer, auf der anderen etwas schneller geht, auf der anderen dann aber vielleicht ein paar andere Themen mit reinkommen. Das war unsere Seite. Dann gab es Mitbewerber im Insurtech-Markt, die darauf abgezielt haben zu sagen, es ist kein Vermittler notwendig im Markt. Wir haben ein überlegenes Produkt und der Kunde wird natürlich dieses tolle Produkt direkt bei uns kaufen. Das macht das Produkt attraktiver, schneller verfügbar, auch günstiger. Nur da ist meiner Meinung nach der Fehler gemacht worden, dass wir eben, wie ich bereits gesagt habe, in einem sehr, sehr gesättigten Markt uns befinden und die Kunden eine riesen Auswahl haben und das Produkt Versicherung kein nachgefragtes Produkt ist, sondern ein Produkt, das im Allgemeinen zumindest in Deutschland erlernt, irgendwo gekauft und verkauft werden muss. Und wenn ich den Vertrieb im Grunde ausschalte, indem ich sage, ich vertreibe direkt, weil mein Produkt so toll ist, dann habe ich ein anderes Thema, nämlich die sogenannten Kundenakquisitionskosten. Und ich muss ja irgendwie an den Kunden rankommen, weil der steht ja nicht auf und sagt, ey, die Sonne scheint, das Wetter ist schön, ich schließe jetzt mal eine Unfallversicherung ab. Das ist ja, es entspricht nicht der Realität. Und das ist meiner Meinung nach auch außer Acht gelassen worden, dass alleine die produkttechnische Überlegenheit nicht ausreicht, weil wir uns eben in einem Markt befinden, wo der Kunde so viele Reize bekommt von ganz, ganz vielen verschiedenen Bereichen aus der Konsumgüterindustrie, aus dem Bankenbereich etc. pp., dass das Produkt Versicherung nach wie vor irgendwie an den Mann kommen muss. Und diese Kundenakquisitionskosten, die können zum Teil wirklich sehr, sehr teuer sein. Also da reden wir von mehreren Euro bis hin zu mehreren 100 Euro, um eben ein Produkt entsprechend direkt an den Kunden zu verkaufen. Also das, was man allgemein hin sagt, der Lead zum Kunden. Und es gibt den kalten Lead, da hat man die Kundenadresse. Und dann gibt es den heißen Lead, wo der Kunde schon im Grunde sagt, ja, ich will was abschließen. Der ist ziemlich teuer. Und das hat eben dazu geführt, dass auch einige Insurtechs an der Stelle eben ihr Modell überdenken mussten.
Ja, okay. Und wie ist bei Ihnen jetzt aktuell die Lage? Was machen Sie? Worauf legen Sie den Fokus? Wie sieht es bei Ihnen aus? Erzählen Sie.
Ja, bei uns sieht es aktuell sehr, sehr gut aus. Wir haben jetzt im Jahreswechsel unsere Beiträge nochmal angepasst, unsere Produkte verbessert. Wir haben ja zwei Versicherungszweige, also einmal die Sachversicherung und einmal die Autoversicherung. Wir sind in beiden jetzt stark gewachsen, auch über den Jahreswechsel, sodass wir mittlerweile gut 600.000 Kunden bei uns begrüßen dürfen. Und in der Beitragssumme sind wir jetzt auch deutlich über 100 Millionen. Also ich würde uns heute auch nicht mehr als Startup bezeichnen. Insurtech ja, auch, aber vor allem eben auch ein etablierter Player im Markt, weil mit knapp 600.000 Kunden und der Bilanzsumme mit 130 Mitarbeitern ist man jetzt auch nicht mehr klein.
Ja, das stimmt. Wenn Sie sagen angepasst die Beiträge, dann meinen Sie wahrscheinlich erhöht, nehme ich an, weil in der Kfz ja, also, und in der Sachversicherung ist genau. Ja beides ein bisschen Inflation unterwegs. Genau.
Das ist auch, also da muss man auch an der Stelle durchaus sagen, in dem Bereich, da sind wir in guter Gesellschaft. Also es haben ja etliche Versicherer eben auch ihre Beiträge angepasst, mussten sie auch anpassen. Mhm. Möchte ich auch nochmal auch für alle Kundenzuhörer hier auch nochmal ganz klar sagen, das ist nicht eine Gemeinheit, die sich der Versicherer ausgedacht hat, sondern es ist einfach so, dass die Schadenregulierungskosten aufgrund der gestiegenen Inflation teurer geworden sind. Und in dem Zusammenhang eben natürlich auch wir nicht unendlich dem zuschauen konnten. Und wenn allein jetzt Kosten in Hausrat und Haftpflicht bei der Regulierung um 10-15% hochgegangen sind, dann wird eben auch mal der Beitrag angepasst. Das tut allen gut, weil wir dann langfristig die Kunden auch sicher versichern können.
Ja, und die BaFin schaut da ja tatsächlich auch drauf. Also die fordert das ja auch ein, dass dann
nicht allerdings
einfach zugeschaut wird. Ne? Genau, also es ist nicht so, als wäre das quasi groß freiwillig. Ja. Sie haben ja gerade erzählt, dass es bei Ihnen sehr gut läuft und dass es ja eigentlich eine Erfolgsstory ist. Was haben Sie denn anders gemacht als die jetzt so ein bisschen auch ins Straucheln geraten sind oder bei denen es einfach nicht vorangeht, die auch vielleicht wieder vom Markt verschwunden sind? Was denken Sie, hat da den Hauptunterschied gemacht?
Ja, wie ich vorhin schon mal gesagt habe, also man muss Fehler akzeptieren, die passieren. Die passieren im Startup genauso wie in einem etablierten Unternehmen, eben mit dem Unterschied, dass es beim Startup meistens ein bisschen größeren Einfluss hat, weil das etablierte Unternehmen im Zweifel über einen längeren Atem verfügt. Und ich glaube, das, was wir anders gemacht haben, ist, dass wir ständig unsere Positionierung im Markt hinterfragt haben und dann entsprechend das Ganze auch angepasst haben. Also ein Beispiel war ja eingangs, ich gesagt habe, dass wir sind Maklerversicherer, wir arbeiten über Vertriebe, aber nicht bei jedem Vertrieb und bei jedem Makler sind wir eben so durchmarschiert, wie wir uns das vorgestellt haben, weil eben Erfahrungswerte berechtigterweise auch eine große Rolle in den Vertrieben spielen. Und wir eben dann gesagt haben, okay, dann müssen wir auf Vertriebswege gehen, die in der Mechanik anders arbeiten, die mehr über Preis-Leistung arbeiten oder über Qualitätsmerkmale, also die klassischen Vergleicher, aber trotzdem nicht diesen Maklermarkt entsprechend vernachlässigen, sondern einfach verstehen, dass der Aufbau da länger dauert und dass man eben da entsprechend mehr in die Penetration muss. Also was sind die Vorteile der Gesellschaft, was habt ihr davon? Und auch mit neuen Ideen kommen. Eine unserer neuen Ideen der letzten Jahre war, dass wir ein sogenanntes Bestandsumdeckungstool gebaut haben. Das heißt, wenn ein Makler eine größere Anzahl von Kunden übernommen hat, also weil vielleicht ein Kollege am Ort in Ruhestand gegangen ist oder seinen Bestand verkauft hat, weil er aufhören will. Mhm. Was macht er denn damit? Dann hat er auf einmal Kunden, die über 40 Versicherer verteilt sind, wo er zum Teil die Verträge nicht kennt. Und da haben wir gesagt, möchten wir den Maklerinnen und Maklerinnen ein Tool an die Hand geben, das sogenannte Wechseltarif. Du kannst deine Kunden zur Neo Digital umdecken. Die Beiträge deiner Kunden werden sogar um 5% günstiger. Das ist so das Incentive für den Kunden, dass es günstiger wird. Und für dich, Makler, hat es den Vorteil, du musst nur ganz, ganz wenige Angaben machen. Du musst also nicht komplett den Kunden neu eingeben. Du sagst uns, wie der Vorversicherer ist, was für ein Produkt das ist, wie lange er da versichert ist und vielleicht noch, wie lange er schadenfrei ist. Und dann übernehmen wir das und zwar mit der Garantie, dass all das, was der Kunde vorher in dem Versicherungsprodukt hatte, er mindestens bei uns auch bekommt. Das ist eine Enthaftung in einem bestimmten Bereich für Makler und Maklerinnen. Das ist so eine Innovation. Damit gibt man denen ein echtes Modell an die Hand, mit dem sie einfach Bestände übertragen können. Und das führt natürlich auch dazu, dass bessere Erfahrungen mit der Gesellschaft gemacht werden. Weil es klingt jetzt lang, dass wir 8 Jahre am Markt sind, aber 8 Jahre am Markt ist nicht lang.
Nee, im Vergleich zu anderen Versicherern, die schon über 100 Jahre dabei sind, das ist wohl wahr. Nun ist so eine Insolvenz eines Digitalversicherers ja gerade auch für Kunden und Vermittler echt blöd, weil es Aufwand bedeutet, weil sie Versicherungsschutz verlieren und sich vielleicht nicht neu eindecken können, je nachdem, was passiert ist in der Zwischenzeit. Wie können Makler denn, wenn sie sich für einen Digitalversicherer entscheiden, so ein bisschen ausloten, welcher ist ein guter und welcher ist eher so ein Blender?
Ja. Wo fange ich da an, wo höre ich da auf? Also zunächst einmal, ich fange mal bei der Produktseite an. Es hilft, wenn man schaut, wie schnell kommt der Kunde und ich als Makler aus dem Produkt auch wieder raus. Das heißt, wie sind die Kündigungsfristen bzw. die Vertragslängen? Wir von unserer Seite haben von Anfang an ab Tag 1 eine tägliche Kündbarkeit gegeben. Warum haben wir das gemacht? Das haben wir ganz bewusst am Anfang gemacht, genau auf Basis dieser Frage. Naja, kann ich denen vertrauen und funktioniert das so? Und wir haben dann gesagt, naja, passt auf, ihr könnt täglich kündigen. Also wenn es nicht passt in irgendeiner Form, euch passt unser Produkt nach einer Woche nicht mehr, die Kommunikation gefällt euch nicht, das digitale Modell gefällt euch nicht, ihr könnt raus. Das war für uns einfach wichtig zu sagen, Leute, ihr seid jetzt an uns nicht auf ewig gebunden. Wenn der Makler oder der Kunde den Eindruck hat, das funktioniert so nicht, um Himmels Willen, ihr könnt an der Stelle raus. Das ist schon mal eins. Das ist eine ganz einfache Stufe. Die zweite Stufe ist tatsächlich in den einschlägigen Vergleichsrechnern, sowohl in den Kundenrechnern, aber auch in den Profirechnern für die Maklerinnen und Makler da draußen oder Vertriebe. Da gibt es ja auch Qualitätsparameter. Und diese Qualitätsparameter, die fragen auch so Sachen an, wie sind die Erfahrungen mit dem Anbieter etc. Also auch da meine Empfehlung reinzugucken, wie ist denn da so generell die Rezeption von dem Anbieter? Das Dritte, das geht schon ein bisschen tiefer, das ist sich anzuschauen, dieses junge Unternehmen, mit wem arbeitet es denn zusammen und hat es Kooperationen? In unserem Fall haben wir ja namhafte Kooperationen, da ist die Coburg mal genannt, da ist eine alte Oldenburger mit drin, die Deutsche Rückversicherung ist mit drin, da ist eine BGV mit drin und eine Süddeutsche Krankenversicherung. Das kann auch schon mal ein Zeichen dafür sein, naja, wenn diese etablierten Versicherungsunternehmen diesem Partner vertrauen, kann ich dem auch vertrauen. Wie gesagt, das ist verschiedenste Faktoren, die da reinspielen. Aber das wäre mal so für mich mal grob so die Punkte, die ich da anführen würde.
Okay, super. Und wo sehen Sie aktuell denn so generell im Maklermarkt die größten Baustellen?
Ja, also Baustellen, ich sag mal im Moment, wir haben natürlich eine zunehmende Digitalisierung im Maklermarkt. Mhm. Das heißt, auch der einzelne Makler, die Maklerin muss sich selber optimieren. Das klingt jetzt so ein bisschen wie Selbstoptimierung, Körperoptimierung. Das meine ich für den Körper des Maklerbetriebes dann schon. Also wie bediene ich mehr Kunden in einer kürzeren Zeit? Weil wir haben ja Folgendes, auch das können Sie ja aus den statistischen Daten ersehen, dass prinzipiell ja die Anzahl der Vertriebspartner, und da beziehe ich jetzt alle mit ein, also die gebundenen Vertriebspartner wie auch die freien Makler, die geht im Allgemeinen ja zurück. Was bedeutet das letztendlich? Der einzelne Vertriebspartner muss mehr Kunden betreuen in einem größeren geografischen Umfeld. Das heißt, der kann auch nicht mal ebenso zu jedem hinfahren. Oder ich sage es mal andersrum, also wer den Schlüssel umdreht, sei es jetzt im Verbrennerauto oder im E-Auto, um eine Haftpflicht zu verkaufen, der hat wahrscheinlich an der Stelle seinen Job nicht verstanden. Es sei denn, ihr nutzt das natürlich, um entsprechend weitere Produkte zu platzieren. Aber für eine 35-Euro Tierhalterhaftpflicht zum Kunden für eine Stunde zu fahren, das brauche ich Ihnen nicht zu erklären. Das ist, Das ist nicht wirtschaftlich. Also da ist ganz klar auch hier der Punkt, Kundenzugang, Kundenbetreuung muss optimiert werden. Man muss sich auf die Vertriebswege einlassen, entsprechend über Instagram, TikTok und Co. Eben diese Vertriebswege bedienen, weil eins muss uns allen klar sein, dass der klassische Vertriebsweg, wir nennen den Kirchturmmakler, also der Vertriebspartner, der lokal am Ort sitzt, meistens irgendwo zentral, den gibt es halt immer weniger. Und deswegen muss man sich entsprechend auch anders aufstellen im Zugang zum Kunden, aber auch im Umgang mit dem Kunden und was die Technologie anbelangt. Und wir haben ja mittlerweile sogar Tendenzen im Markt, die gar nicht mehr regional auftauchen, sondern es gibt spezialisierte Vertriebspartner und Makler, die in ihrem bestimmten Bereich überregional deutschlandweit arbeiten. Auch das sehen wir, und die arbeiten natürlich extrem intensiv auf digitalen Modellen, weil sie ja im Grunde anders ansonsten gar nicht zum Abschluss kommen.
Wie sehen Sie aktuell vielleicht noch, weil es ja nun weltwirtschaftlich doch durchaus rund geht, wie sehen Sie aktuell im Moment so die Lage? Glauben Sie, das wird auf die Versicherer auch durchschlagen oder aufs Versicherungsgeschäft vielmehr?
Ja, da, wie viel Zeit haben Sie? Also mir macht das natürlich Sorge, insofern, was das natürlich weltpolitisch bedeutet. Wir lesen und hören ja momentan sehr viel jetzt auch über eine anstehende Rezession, die natürlich durch die Kollegen in den USA getriggert ist. Unmittelbaren Einfluss auf den deutschen Versicherungsmarkt sehe ich aktuell noch nicht. Da sind wir resilient genug. Auf der anderen Seite dürfen wir natürlich nicht vergessen, dass, wenn es zu einer Rezession kommen sollte, natürlich dann die Kunden auch in ihrer Kauflaune etwas eingeschränkter sind. Also wir werden natürlich dann eine rückgehende Konjunktur haben und damit natürlich dann auch einen Rückgang in den Versicherungsprodukten, weil wer kein Auto kauft, braucht keine Autoversicherung. Und wer seinen Hausrat nicht durch Möbelkäufe und etc. ausbaut, der braucht vielleicht auch keine Erhöhung oder Erweiterung der Hausrat. Also da sind wir natürlich nicht entkoppelt, aber ich glaube, dass wir im Markt jetzt unmittelbar eben für die lokal arbeitenden Versicherer jetzt keine großen Auswirkungen sehen. Sie werden aber verzögert kommen, wenn sich das jetzt in den nächsten Tagen und Monaten fortsetzt. Also so ganz entspannt kann ich da nicht sein, weil eben gerade der Endkunde natürlich auch sehr, sehr sensibel auf solche Marktsituationen reagiert und zum Teil dann eben auch Ausgaben im privaten Bereich dann auch zurückstellt. Und die Frage muss man sich dann stellen, also wir zum Beispiel sind ja auch ein Anbieter von Hundehaftpflichtversicherung. Wenn ich jetzt unsicher bin, schaffe ich mir einen Hund an, weil der Hund natürlich neben der Verpflichtung ja auch mit Kosten verbunden ist. Mache ich das dann? Das sind alles so Sachen, die dann nach und nach gelagert dann auf uns zukommen.
Ja, das stimmt. Naja, wir hoffen trotzdem mal aufs Beste. aber ja, ich denke auch, es wird nicht ganz, die Branche wird nicht ganz unscathed daraus hervorgehen, wie man so schön sagt.
Ganz sicher nicht. Also ich möchte jetzt, wie gesagt, wir brauchen jetzt den Teufel nicht an die Wand malen. Ja. Es wird uns nicht so brutal hart treffen wie die Automobilindustrie oder den Maschinenbau in Deutschland, weil das sind die Hauptexportgesellschaften. Aber dadurch, dass dort Arbeitsplätze dranhängen, dass die Kundengruppen da entsprechend in eine Unsicherheit kommen, werden wir das auch spüren.
Gut, dann danke ich Ihnen vielmals für das Gespräch. Das war sehr interessant und wie gesagt, wir versuchen optimistisch in die Zukunft zu schauen.
Absolut, und das ist ja auch Aufgabe der Versicherung, den Kunden so ein bisschen die Angst vor dem Risiko zu nehmen. Dafür sind wir ja da. Das Einzige, was wir eben nicht anbieten, ist jetzt eine Rezession von den Amerikanern getriebene Haftpflichtversicherung. Das wäre vielleicht mal eine Produktinnovation, aber da gucke ich dann mal auf die großen Player im Markt, die da vielleicht Ideen haben.
Ja, sehr gut. Dann vielen Dank fürs Gespräch.
Ja, ich danke auch. Schönen Tag noch.
Die News der Woche.
In den vergangenen Monaten erhielt die Finanzaufsicht BaFin viele Beschwerden von deutschen Verbrauchern. Der Grund? Die Versicherer brauchen wohl sehr lange, um Leistungsanträge zu bearbeiten. Damit soll nun Schluss sein. Die Aufseher verlangen, dass die Versicherer bei durchschnittlichen Versicherungsfällen ihre Erhebungen einen Monat nach Anzeige des Versicherungsfalls abgeschlossen haben sollen. Das gilt für den Fall, dass der Versicherte seinen Pflichten komplett nachgekommen ist.
In komplexeren Fällen, zum Beispiel mit Personenschäden, kann es aber sein, dass Versicherer unter anderem Sachverständigengutachten, medizinische Untersuchungen oder Ortsbegehungen abwarten müssen. Teils müssen Versicherer sich auch über den Stand behördlicher Ermittlungen informieren oder darüber, wie ein Strafverfahren ausgegangen ist. In solchen Fällen erlaubt die BaFin eine längere Bearbeitungszeit von Leistungsanträgen.
Aber auch nur dann. Wenn der Versicherer alle Informationen vom Versicherungsnehmer erhalten hat und keine weiteren sachlichen Gründe gegen den Leistungsfall vorliegen, muss er die Leistungen unverzüglich erstatten. Punkt. Zu wenig Personal oder auch erhöhtes Schadenaufkommen lässt die Aufsicht übrigens nicht als Gründe für eine dauerhaft verzögerte Leistungsbearbeitung gelten.
Nur 2% der Bundesbürger haben eine eigenständige Cyberversicherung abgeschlossen. Bei 5% besteht vergleichbarer Versicherungsschutz, etwa durch eine Rechtsschutz- oder Haftpflichtversicherung. Das sind Ergebnisse einer Umfrage im Auftrag des Digitalverbands Bitkom.
76% der Befragten haben keinen Cyberversicherungsschutz und 14% wissen nicht, ob bestehende Versicherungen möglicherweise solche Risiken abdecken. Eine Cyberversicherung kann für Privatpersonen eine gute Ergänzung im Versicherungsportfolio sein, um sich gegen Cyberangriffe und deren Folgen abzusichern, sagt Felix Kuhlenkamp, Bereichsleiter Sicherheitspolitik beim Digitalverband Bitkom.
Eine breite Mehrheit der Internetnutzer wünscht sich zugleich mehr Einsatz der Polizei gegen Cyberbedrohungen. 91% fordern, dass die Polizei mehr Präsenz im digitalen Raum zeigen muss und zum Beispiel aktiv soziale Netzwerke oder Online-Foren nach Straftaten überwachen sollte. 81% wünschen sich höhere Strafen für Cyberkriminalität. Und weitere 76% sagen, die Polizei sollte zusätzliche Befugnisse erhalten, um gegen Cyberkriminalität vorzugehen.
Für die Hälfte der Deutschen spielen grüne Investments eine zentrale Rolle bei der Geldanlage. Viele Anleger würden sogar auf Rendite verzichten, um nachhaltig zu investieren. Das hat das Meinungsforschungsinstitut Forsa in einer repräsentativen Studie für die Barmenia Gotha herausgefunden.
Demnach ist für 17% das Thema Nachhaltigkeit in der Geldanlage sehr wichtig. 33% bewerten es als eher wichtig. Und 20% sind neutral eingestellt. Über ein Viertel finden es aber nicht so wichtig.
Die wichtigsten Facetten von Nachhaltigkeit sind soziale Gerechtigkeit sowie Umwelt- und Klimaschutz. Jeweils 35% der Befragten stellen einen dieser Aspekte in den Vordergrund. Nur 25% nennen verantwortungsvolle Unternehmensführung, also Governance, als wichtigste Facette von Nachhaltigkeit.
Alle 6 Minuten schlagen Einbrecher in Deutschland zu und steigen in ein fremdes Zuhause ein. 2024 zählten die deutschen Versicherer 90.000 Einbrüche in Häuser und Wohnungen. Das sind in etwa so viele Fälle wie im Vorjahr. Doch der finanzielle Schaden bei Wohnungseinbrüchen steigt weiter.
Laut der aktuellen Einbruchstatistik des Versichererverbands GdV zahlten die Versicherer 2024 rund 350 Millionen Euro für Wohnungseinbrüche. Das sind 20 Millionen Euro mehr als im Jahr davor. Die Täter nehmen mit, was sich schnell zu Geld machen lässt. Das ist heute vor allem teure Technik wie Smartphones, Kamera oder Computer, sagt die stellvertretende GdV-Hauptgeschäftsführerin Anja Käfer-Rohrbach. Die durchschnittliche Schadenssumme je Wohnungseinbruch sei mutmaßlich auch deswegen von 3.600 auf 3.800 Euro gestiegen.
Immerhin, in der Langzeitbetrachtung liegen die aktuellen Einbruchzahlen noch deutlich unter dem Höchststand der vergangenen 20 Jahre, nämlich von 180.000 Einbrüchen im Jahr 2015.
Und das war es auch mit dieser Podcast-Folge. Abonnieren Sie die Woche doch gleich auf einer der gängigen Plattformen und hinterlassen Sie dort auch gerne eine Bewertung.
Dann hören wir uns auch garantiert am kommenden Freitag wieder. Bis dahin gilt wie immer, bleiben Sie optimistisch, genießen Sie das Osterwochenende und kommen Sie gut in die neue Woche.